SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Fabian Elsässer. Guten Abend. Es gibt Länder, von denen erfährt man bei uns wenig, weil sie selten in den Nachrichten vorkommen. Swasiland zum Beispiel. Seit ungefähr 2 Jahren heißt das übrigens Eswatini und damit geht's schon los. Ich wusste ungefähr, wo es liegt, dass es eines der kleinsten Länder in Afrika ist und früher mal britisch war, aber sonst leider nicht viel. Und meine Gäste heute wissen wesentlich mehr. Annette Lennartz, SWR-Kulturjournalistin im Ruhestand, und Jan Sichau, Student der Sozialarbeit. Sie engagieren sich beide im Heidelberger Verein Voices for Africa. Annette Lennartz singt auch im dazugehörigen Chor Imbongi. Voices for Africa unterstützt in einem Dorf in Eswatini Waisenkinder, deren Eltern an AIDS gestorben sind. Herzlich willkommen bei SWR 2 Tandem.
Hallo.
Hallo.
Wie genau dieses Hilfsprojekt zustande gekommen ist, das dürfen Sie gleich ausführlich erzählen. Aber erstmal hören wir Musik zur Einstimmung, und zwar von dem Chor, den Titel Swazi. Frau Lennartz, was ist das für ein Lied?
Also das Lied ist ein Lobeslied auf das wunderschöne Swasiland, was jetzt Eswatini heißt. Und es beschreibt die schöne Landschaft und sagt auch Hallo zu allen, die da sind. Und Saidun Yoya aus unserem Chor singt die Liedstimme und wir singen es unglaublich gerne, weil es auch eine sehr schöne Choreografie hat. Da winkt man ein bisschen und ja, sehr schönes Lied.
Herr Sichau, singen Sie eigentlich auch?
Nee, ich singe selbst tatsächlich nicht im Chor. Mein Kontakt zu Voices for Africa ist dazu gekommen, weil meine Eltern in dem Chor singen. Und dazu ist das alles zustande gekommen, dass ich jetzt Mitglied bei Voices for Africa bin.
Aber er hat schon bei uns mitgesungen. Immer auf Reisen, wenn wir nämlich nach Swasiland gereist sind, da war er dabei und dann hat er mitgesungen.
Das stimmt, aber ich muss sagen, mein Bass ist tatsächlich für eine Singstimme nicht besonders gut geeignet.
Könnte man ja noch dran arbeiten. Ist vielleicht ein weiteres Projekt. Wie es klingt, ohne Herrn Sichau, aber mit Annette Lennartz. Das hören wir jetzt, Swazi vom Heidelberger Chor im Bongi. Sie hören SWR 2 Tandem und das war eine Aufnahme von Imbongi Voices for Africa, der Verein und der Chor, mit dem sich meine heutigen Gäste Annette Lennartz und Jan Sichau engagieren, unterstützen seit einigen Jahren AIDS-Waisen in einem Dorf im südafrikanischen Staat Eswatini, wie Swasiland seit 2 Jahren offiziell heißt. Frau Lennartz, wie haben Sie dieses Dorf, Eswatini heißt es, wie haben Sie es kennengelernt, was hat Sie überhaupt dorthin geführt?
Ja, also wir sind mit unserem Chor, der sich dem afrikanischen Lied gut verschrieben hat, haben wir eine Reise gemacht nach Südafrika. Die hatte ich organisiert und habe gesagt, da müssen wir auch nach Swasiland gehen, denn Swasiland ist ein sehr, sehr kulturvolles Land. Da lebt noch die alte Kultur sehr stark. Das haben wir auch gemacht. Wir wollten da ja Lieder lernen. Auch tolle Lieder haben die da natürlich, ganz ursprüngliche Lieder noch. Und als wir dann ankamen in unserer Lodge, da haben wir gesagt, so, am nächsten Tag besuchen wir das nächste Dorf. Und das nächste Dorf ist Eswatini gewesen. An dem Morgen, als wir ankamen, traten da 50 Kinder ungefähr auf und haben für uns gesungen. Hatten sich schön noch in Tücher gehüllt, in ihre traditionellen Tücher. Und die Chief war dabei, auch in Fellen gehüllt und so weiter und haben für uns gesungen. Wir waren sehr beeindruckt, haben für sie dann gesungen und dann haben wir gefragt, warum sind eigentlich die Kinder da? Die müssten noch in der Schule sein. Und dann hat sie gesagt, ja, das sind alles Waisenkinder, deren Eltern gestorben sind. An AIDS hat sie nicht gesagt, denn das ist sozusagen ein Tabuthema. Das hat man nie so ausgesprochen. Man hat dann TB gesagt oder so. Und uns ist das natürlich nicht aus dem Kopf gegangen. Und zu Hause haben wir dann gesagt, diese 50 Kinder müssen wir doch schaffen, in die Schule zu schicken. Unser Chor ist ja so groß, wir waren ja fast 50. Und dann haben wir damit angefangen. Heute sind es 350 Kinder und eine ganz schöne Aufgabe.
Herr Sichau, Sie waren ja auch schon dort. Wie sieht's da aus? Was ist das für ein Dorf, dieses Esiceni?
Ja, ich war jetzt mittlerweile schon mehrmals dort sogar, aber 2017 war mit Abstand mein längster Aufenthalt, weil ich da mein Praktikum für Voices for Africa gemacht habe, für 2 Monate eben. Und man kann sich das Dorf sehr ländlich vorstellen, also auch wenn es zwischen den 2 industriellen Städten, den großen industriellen Städten in Swasiland, Babane, der Hauptstadt, und Manzini liegt, ist es doch ein Dorf, das sehr weit verteilt ist, eben dadurch, dass es viele kleine landwirtschaftliche Parzellen gibt, die Leute, die dort wohnen, sich eben auch teilweise autark versorgen. Und dementsprechend ist es auch ein ziemlich, ziemlich weitläufiges Dorf. Man kann sich das beispielsweise vorstellen, wenn die Kinder auf die Highschool gehen, ist da ein Schulweg von mindestens 30 bis 40 Minuten Fußweg eben verbunden. Das heißt, das sind enorme Strecken, die man zurücklegen muss. Und das beschreibt, denke ich, ganz gut, wie es auch dort in dem Dorf aussieht.
Das werden wir später auch noch ausführlich besprechen. Frau Lennertz, was mich jetzt mal interessieren würde, ist auch die Geschichte Ihres Chores im Bongi. Es gibt ja eine große Chortradition in Süddeutschland, also immer noch sehr viel klassische Männergesangsvereine, auch gemischte, seit vielleicht 20, 30 Jahren auch immer mehr Gospelchöre, aber ein Chor, der sich auf afrikanische Lieder spezialisiert, das ist schon noch was Besonderes, oder?
Also damals war es schon was Besonderes. Da gab es in Heidelberg einen ganz kleinen Chor, der gesagt hat, wir singen afrikanische Lieder aus Ghana und aus, was man so bekommen konnte. Es gab auch nicht viel Literatur. Und den hatte ich dann entdeckt und habe gesagt, oh, da mache ich mit, weil ich hatte vorher gelebt in Südafrika 5, 6 Jahre und hatte Heimweh. Und dann wurde der Chor immer größer und größer und durch unsere Reise, die erste schon, haben wir ganz viel Lieder mitgebracht und konnten dann die auch vorführen und haben hier so großes richtig Gefallen gefunden. Unsere Konzerte, die wurden immer größer und größer und immer mehr haben sich angemeldet zum Chor. Heute gibt es mehrere afrikanische Chöre in Heidelberg.
Sie sind 50 Sängerinnen und Sänger, glaube ich. Nach welchen Kriterien suchen Sie diese Lieder aus? Was singen Sie da alles?
Also wir singen, vor allen Dingen hat sich jetzt rausgestellt, dass wir fast alles südafrikanische Lieder singen, also in Zulu, Sotho und Xhosa, weil wir da halt jetzt schon mehrfach hingereist sind und die mitgebracht haben. Aber wenn uns ein anderes schönes Lied aus anderen afrikanischen Ländern über den Weg läuft, dann singen wir das auch. Also alles, was Spaß macht, also keine Gospel, wir wollen jetzt nicht den Gospelchören Konkurrenz machen, sondern wir singen so moderne südafrikanische Lieder, aber auch traditionelle.
Und in was für Sprachen? Dann wirklich in Zulu?
Ja, in all den 3 Sprachen eigentlich. Hauptsächlich also Zulu, weil das sind die tollsten Sänger in ganz Afrika. Die haben die meisten Chöre, die sind total verrückt auf Singen und die haben auch die meisten Lieder als Chöre.
Aber es spricht wahrscheinlich bei Ihnen doch kaum jemand. Ne? Gut, Sie haben in Südafrika gelebt, Sie können es vielleicht sogar, aber sonst...
Ah, nee. Das habe ich leider nicht geschafft zu lernen. Aber in den Liedern können wir es natürlich. Ja, das spricht eigentlich keiner. Das heißt, wir hatten 1, 2 Mitsängerinnen, die jetzt leider nicht mehr dabei sind, weil sie umgezogen sind, die Zulu sprachen und die uns auch sehr geholfen haben mit der Aussprache, denn die ist nicht so einfach. Die hat ja mehrere Klicks, also 4, 5 schwierigere Klicks, die man da können muss. Und die haben uns das dann beigebracht auch und lang geübt, aber so richtig, ja, also wir könnten es noch besser, wir sind immer noch am Üben.
Aber ja, können Sie das dann auswendig oder müssen Sie das quasi vom Blatt singen, weil das eine ganz andere Sprache ist, die keiner spricht?
Na, das ist aber ein Thema. Natürlich singen wir auswendig, ohne Blatt immer, weil wir müssen uns bewegen. Zur südafrikanischen Chortradition gehört, dass man eine Choreografie hat und zu jedem Song eine andere. Die müssen wir dann dazu lernen natürlich. Ich meine, das ist jetzt nicht wie im Ballett, aber man hat schon einiges zu tun mit dem Körper noch, mit den Füßen, mit den Händen. Und da kann man kein Blatt gebrauchen.
Und Sie treffen auch afrikanische Chöre, ne? Wie ist da so der Austausch?
Es ist wunderbar. Also wir laden die auch zu uns ein. Wir hatten auch einen ganz großen Chor über einen Monat zu Gast vor 2 Jahren. Also, und wir fahren alle 3 Jahre hin mit unserem Chor und haben dann immer mindestens 4, 5 Chöre, mit denen wir uns treffen in verschiedenen Städten. Oft sind es Chöre von Universitäten. Dies ist natürlich super interessant, weil die sprechen sehr gutes Englisch und dann kann man mit denen über alles reden, über all die Fragen des Lebens und über ihren Chor und so weiter. Und die sind auch immer super vorbereitet und können einem die Lieder wirklich gut nahe bringen. Manche haben sogar Noten, was selten ist, weil die viele Chöre oder die meisten singen eigentlich immer ohne Noten.
Viel tradiert dann wahrscheinlich auch.
Ja.
Es gibt ja inzwischen öfter von Kulturwissenschaftlerinnen und Kulturwissenschaftlern den Vorwurf, so etwas sei kulturelle Aneignung oder gar Kulturimperialismus. Welche Reaktion bekommen Sie, wenn Sie mit afrikanischen Sängerinnen und Sängern sprechen und die treffen und die auch sehen, Sie interpretieren deren Kultur?
Die sind immer total begeistert. Und zwar kommt das sicher auch deswegen, weil ihre Kultur immer abgewertet wurde. Sie wurde ja nie anerkannt als Kultur. Das wurde halt als, was weiß ich, Hottentottengesang oder wie man es früher sagte, ja, abgetan. Und sie wurde nie gewürdigt. Und diese ganze Schönheit, die wir ja so empfinden, ich glaube, das merkt man uns auch an, wenn wir singen, wie begeistert wir sind von diesen Songs und was die uns geben, das transportieren wir. Und ich glaube, das merken die auch. Wir singen ja auch sehr viele Widerstandslieder aus der Zeit der Apartheid. Und daran erinnern sich die Leute ja auch. Was haben sie alles verbunden mit dieser Zeit? Diese ganzen Songs, die noch so präsent sind und finden das total gut, dass wir da kommen als Weiße und ihre Songs singen. Also genau das Gegenteil.
Noch ein Stück von Ihrem Chor, und zwar Homeless heißt der Song. Was hat es damit auf sich? Ist das einer aus der Apartheid-Zeit, von der Sie gerade sprachen?
Ja, das ist ein Song von Ladysmith Black Basso. Das ist eine ganz berühmte Band, die heute auch noch unterwegs ist, schon mit der nächsten Generation der Sänger und Sängerinnen. Sehr lang waren die unterwegs und dies ist ein Riesenhit gewesen, also ist immer noch eigentlich ein Riesenhit. Und da geht es halt um Menschen, die arm sind, die auf der Straße leben. Und es geht aber auch um die schöne Landschaft wiederum, die sie auch genießen. Es ist also ein typischer Song von Ladysmith, wo sie so alles so verbinden. Und ja, also man kann das wirklich genießen, ja.
Sie hören SWR 2 Tandem und das war der Titel Homeless, gesungen von Imbongi, einem gemischten Chor aus Heidelberg, der sich auf afrikanische Lieder spezialisiert hat. Dort bzw. im dazugehörigen Verein Voices for Africa engagieren sich meine Gäste Annette Lennartz, eine ehemalige Kollegin, sie war Kulturredakteurin beim SWR, und Jan Sichau, der soziale Arbeit studiert. Seit einigen Jahren unterstützt Voices for Africa AIDS-Waisenkinder in einem Dorf in Eswatini in Europa, wohl eher noch unter dem alten Namen Swaziland bekannt. Der Verein übernimmt das Schulgeld und fördert auch die weitere Ausbildung. Herr Sichau, inzwischen wurden, glaube ich, um die 350 Kinder gefördert. Wo leben die denn in der Regel?
Ja, das ist eine interessante Frage, weil das ist natürlich auch in diesem Dorf ziemlich verteilt. Also wir haben schon versucht, mit diesem Projekt hauptsächlich Kinder zu fördern, die auch in diesem Dorf wohnen, einfach auch um die Übersichtlichkeit zu wahren. Ich meine, das ist eine ehrenamtlicher Verein, da ist es natürlich auch die Frage, wie man sowas organisieren kann, und da ist die Übersichtlichkeit ein ganz wichtiger Faktor. Und dementsprechend kann man sich vorstellen, dass wenn eine ganze Elterngeneration aufgrund von AIDS weggestorben ist oder zumindest Elternteile, dass dann andere Formen gefunden werden müssen, wo die Kinder dann aufwachsen können. Und sehr häufige Varianten sind dann eben, dass die Kinder bei ihren Großeltern aufwachsen. Die Großmütter werden dementsprechend auch liebevoll Gugu genannt. Mhm. Es gibt aber auch Formen, dass die bei Onkels, Tanten aufwachsen, teilweise auch bei älteren Geschwistern. Und man kann sich vorstellen, dass es immer so kleine Hütten gibt. Drumherum ist ein kleines Feld mit häufig Mais. Das ist das häufigste, was angebaut wird. Und viel mehr ist da eigentlich nicht. Manchmal, wenn die Leute Glück haben, sind da noch ein paar kleine Tiere, die landwirtschaftlich verwendet werden können. Aber dann kommt irgendwann die nächste Hütte und Genau, so kann man sich das ungefähr vorstellen.
Fließend Wasser oder sowas?
Fließend Wasser ist auch ein interessanter Punkt, weil das gab es lange nicht. Es kam dann vor, dass so ein kleiner Fluss oder ein Bach ist vorbeigeflossen, wo dann immer Wasser geholt wurde, was aber gar nicht so ungefährlich war, weil gerade in Zeiten von Überschwemmungen dort auch Krokodile aufgetaucht sind und das dann auch zu Attacken gekommen konnte. Aber jetzt kürzlich wurde ein Bundbauprojekt vorangetrieben, weswegen jetzt zwei neue Brunnen im Dorf stehen und dementsprechend auch viel einfacher der Zugang zu sauberem Wasser ist.
Was genau fördert Ihr Verein eigentlich? Auch ja, solche Brunnenprojekte oder das dann nicht?
Sowas auch, aber ich meine, es ist ja ganz klein losgegangen. Annette Lennartz hat es ja vorhin erzählt, dass es dann ursprünglich auch darum ging, einfach Schuluniformen und die Schulgebühren zu bezahlen. Und Jahr für Jahr sind dann andere Sachen hinzugekommen. Und wir haben natürlich schon immer auch versucht, dann so viel Unterstützung zu bieten, die auch Nachhaltigkeit bietet. Und da wurde dann unter anderem in den Folgejahren ein Skillcenter eingeführt. Das heißt, dass dann ein Haus gebaut wurde, in dem Ausbildungsstätten stattfinden konnten, zum Beispiel Näherinnen, die dort ihre Ausbildung machen konnten, aber auch Computerkurse, die dort angeboten werden. Und dann wurden noch Küchen in die Wege geleitet, weil dann natürlich auch die Frage im Raum stand, dass wenn die Kinder von der Schule kommen, auch Mittagessen zur Verfügung stehen müsste. Und häufig sind dann die Mahlzeiten am Tag eben doch sehr rar gesät, weswegen wir auf die gekommen sind, dass so eine Küche als zusätzliches Instrument vielleicht doch noch ganz hilfreich wäre. Mittlerweile haben wir sogar zwei Küchen, die mittags dafür sorgen, dass die Kinder Mittag essen können. Und gerade jetzt zu Corona-Zeiten merkt man auch, wie wichtig das ist, dass wir diese Küchen haben, weil der Andrang auf diese Küchen jetzt mittlerweile schon morgens beginnt, einfach weil der Hunger da ist.
Frau Lennartz, inzwischen hat der Chor, also es hat angefangen mit Schulgeld, das ist für mehrere hunderte Kinder bezahlt worden. Was kostet das eigentlich und warum kostet das überhaupt etwas?
Ja, damals war es noch günstig. Da haben wir nur Grundschulkinder zu fördern gehabt und die Grundschule sogar kostete damals 50 Euro im Jahr und dann Schuluniform sehr teuer, dann Hefte musste auch gekauft werden für die Kinder und eben dann das Essen, wie Jan auch schon gesagt hat. Mittlerweile ist es so, dass die Grundschule zwar nichts mehr kostet, aber die Highschool, auf die sie danach gehen, die kostet 500 Euro ungefähr im Jahr. Und das ist eine ganz schöne Menge Geld. Also wir haben Gott sei Dank dann sehr bald angefangen, Patenschaften zu bewerben und haben auch mittlerweile so 300 fast Paten. 350 Kinder haben wir und fast 300 Paten. Also es ist schon mal ganz toll. Die helfen uns total. Die zahlen 25 Euro im Monat. Das ist ja weniger als ein Euro am Tag und können damit dem Kind einen Schulbesuch ermöglichen und essen und so weiter und so fort. Und dann darüber hinaus ist es ja noch so, dass wir jetzt, da wir das schon seit 15 Jahren machen, auch schon Schulabgänger haben. Also die müssen ja auch irgendwie eine Perspektive haben. Nur ein Schulabschluss, das nützt ja gar nichts, weil dann sitzen sie wieder da und haben nichts.
Aber das fördern Sie inzwischen ja auch, ne? Also die anschließende Berufsausbildung dann.
Ja, also das haben wir uns jetzt als ganz neues Projekt mal richtig groß vorgenommen. Wir haben schon angefangen damit in den letzten Jahren von Sonderspendern, die gesagt haben, ach, jetzt geben wir euch mal 2000 Euro, wir haben einen großen Geburtstag gefeiert, ja, und dann könnt ihr da mal wieder was machen. Also so Sonderspender. Und dann haben wir einzelne Schüler und Schülerinnen dann auf die Universität schicken können. Die studieren dann interessante Sachen, also Lehrer natürlich manche und BWL natürlich wie bei uns auch, aber zum Beispiel auch Cyber Security, sowas Tolles, ja. Leider geht Arzt nicht, das würden sie alle am liebsten werden, das kann man aber da nicht studieren, die Unis gibt es da nicht, diese.
Müsste man dann nach Südafrika, oder?
Ja, müsste man nach Südafrika, sind die aber zu jung. Ja, und jetzt auch beim Don Bosco Center, in der Nähe ist eine Stadt und die haben ein Don Bosco Ausbildungszentrum, da sind dann noch mal mehr Berufe möglich, also Elektriker, Schweißer und Automechaniker und Polsterer und so weiter und Köche, Köchinnen, Gott sei Dank. Aber Mädchen werden jetzt auch bei uns Schweißer. Die erste Schweißerin wird gerade ausgebildet. Also das ist sehr, sehr teuer. Ein Schweißer oder ja, egal was für Ausbildung kostet mit Unterbringung und Verpflegung 2000 Euro im Jahr und Universität sogar 4000 Euro. Also dass man wie bei uns verdient in der Lehre, das gibt's da nicht.
Warum?
Ja, weil die das überhaupt nicht in den Betrieben machen, sondern alles praktisch in Schulen.
Also es ist nicht dual, so wie bei uns.
Nee, gar nicht. Mhm. Nee.
Und welche Fachkräfte, also es ist ja so, ich habe mal gelesen, die Jugendarbeitslosigkeit oder überhaupt Arbeitslosigkeit in Swasiland, jetzt Eswatini, ist hoch und ich glaube die Jugendarbeitslosigkeit noch höher. Also welche Chancen gibt es denn dann überhaupt, selbst wenn man dann eine dieser teuren Berufsausbildungen dann tatsächlich bekommt mit ihrer Hilfe?
Das sind also 45% Minimum Jugendarbeitslosigkeit im Land. Minimum, das sind aber auch nur keine richtigen Zahlen, also Schätzungen mehr oder weniger. Ja, aber das Interessante ist, all die, die bisher bei uns eine Ausbildung gemacht haben, vielleicht bis auf eine Ausnahme oder zwei Ausnahmen, alle haben Arbeit gefunden. Und ich denke, dass das wird auch in einigen Papieren beschrieben, dass es einen Fachkräftemangel gibt. Es ist zwar große Arbeitslosigkeit, aber es gibt auch keine Fachkräfte. Und das ist das Gute, dass die dann in die Lücke springen. Und manche finden auch keine Arbeitsstelle, sind aber dann self-employed, wie sie so sagen.
Selbstständig. Mhm.
Selbstständig. Und dann reparieren sie vom Nachbarn die Fernseher, falls ein Fernseher ist, aber auf jeden Fall die Teekessel, die hat jeder. Ja, alle möglichen Kleinigkeiten können sich so über Wasser halten. Aber es gibt auch alleinerziehende Mütter, die Köchin geworden sind und jetzt ihr Kind allein erziehen und selbst unterhalten. Also da sind wir immer sehr stolz, wenn sowas klappt, dass sie sogar eine Familie ernähren können. Das ist immer toll.
Was sind denn eigentlich die wichtigsten Voraussetzungen, dass Sie fördern das ja nun von Deutschland aus, damit das überhaupt gut funktioniert? Sie brauchen da ja dann auch vor Ort zuverlässige Verwalter.
Ja, ich glaube, das ist das Allerschönste bei uns wirklich, dass wir eine super Managerin haben. Das ist vielleicht das herausragende an dem ganzen Projekt, warum das auch nur 15 Jahre so gut läuft, was ja bei vielen, vielen anderen Projekten nicht der Fall ist. Diese Frau ist Lehrerin dort an der Grundschule, hat von Anfang an sich praktisch zerrissen für die Kinder. Die macht alles für die und macht das nebenberuflich sozusagen in der Freizeit. Und organisiert alles, gell Jan? Also du hast sie ja kennengelernt, kannst vielleicht kurz erzählen, was das für eine Frau ist.
Ja, also Sotwa Dlamini ist schon eine sehr beeindruckende Frau, das kann man so sagen, weil sie wirklich jede freie Minute dafür aufwendet, in das Projekt zu investieren, neue Kontakte ausfindig zu machen, auch neue Kinder ausfindig zu machen, die für das Projekt geeignet sind und kennt sogar alle Namen von PartInnen aus Deutschland, was sehr beeindruckend ist.
Wie viele sind das?
Vorhin haben wir es ja so kurz angedeutet, so ungefähr 300 Stück. Also das ist schon eine ordentliche Ansage.
Also ein unglaubliches Namensgedächtnis.
Absolut.
Ja. Und Zahlengedächtnis, Hauptgedächtnis, ja.
Jetzt muss ich mal ganz naiv fragen, wie oft kommt es eigentlich vor, dass Sie, wenn Sie Sponsoren oder Paten suchen, denen erstmal erklären müssen, wo dieses Land Eswatini, formerly known as Swaziland, überhaupt liegt und wie die Verhältnisse dort sind?
Ja, also das kommt natürlich schon häufiger vor. Mittlerweile haben wir uns ja schon auch im lokalen Raum gewissen Namen gemacht, dass gerade neue Patenschaften treten auf, wenn Geburtstag beispielsweise ein größerer war, wo dann vielleicht auch auf diesem Geburtstag dann berichtet wird. Das heißt, so bestimmte Vorkenntnisse sind dann schon da bei den Leuten, die interessiert sind. Aber natürlich kommt es ab und zu mal vor, dass da nochmal Nachfragen gestellt werden, wo dieses Land denn überhaupt liegt, was ja auch ganz deutlich ist bei der Größe. Also ich meine, das sind 1,1 Millionen EinwohnerInnen, die dort wohnen und ein ganz kleines Land zwischen Mosambik und Südafrika.
Ich glaube, halb so groß wie Baden-Württemberg so ungefähr, ne? Mit der sehr niedrigen Bevölkerungsdichte dann auch.
Genau, also ich glaube, das ist so ungefähr die Größe von Hessen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und genau, auf die Dichte eben etwa 1 Million Einwohner. Vorhin hatten wir es ja auch noch kurz thematisiert gehabt, weswegen so eine große Jugendarbeitslosigkeit eben dort im Land auch vorhanden ist. Ich denke, das hängt auch damit zusammen, dass einfach die Demografie ganz anders aufgestellt ist als in Deutschland beispielsweise. Also auf 1 Million Einwohner sind dann tatsächlich fast 50% von Menschen, die unter 20 Jahre alt sind. Das heißt, in dem Spektrum ist natürlich auch gerade ein ziemlich großer Konkurrenzkampf um Jobs.
Sicher, Sie studieren Sozialarbeit und Anfang 2017 war es, glaube ich, da haben Sie in diesem Dorf, in dem Ihr Verein sich engagiert, in Eswatini, ein zweimonatiges Praktikum gemacht. Kam wahrscheinlich erstmal durch die Verbindung Ihrer Eltern zum Chor und dem Projekt zustande.
Genau, also das Praktikum hat damals im Rahmen von meinem vorherigen Studium der Geografie in Heidelberg stattgefunden. Da war es eben notwendig, ein zweimonatiges Praktikum durchzuführen, bevor man den Bachelorstatus erhalten kann. Und das war ziemlich frei, um zu wählen, in welche Richtung das gehen sollte. Da ich vom Studieninhalt damals schon eher der Humangeografie zugewandt war, was bedeutet, dass die Frage gestellt wird, wie sich Gesellschaft im Raum bewegt, habe ich eher so in der Richtung geschaut, was ein Praktikum sein könnte. Und so die Frage der internationalen Zusammenarbeit hat mich auch schon immer interessiert. Und da habe ich gedacht, na gut, 2 Monate sind jetzt auch keine Ewigkeit. Vielleicht gucke ich da nach etwas, was ich schon kenne, aber trotzdem im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit ist. Und da ist die Wahl natürlich sehr schnell gefallen, weil ich eben schon mal diesen Bezug hatte zu dem Projekt in Eswatini und mich dann mit dem Vorstand von Voices for Africa auseinandergesetzt habe, gefragt habe, wie sieht's aus, könnte da ein Praktikum zustande kommen? Und das hat dann glücklicherweise auch alles geklappt.
Was haben Sie dann genau gemacht?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, für alle Beteiligten war das eine Premiere, weil sowohl für alle, die in Eswatini sind, gab es noch nie jemanden, der für 2 Monate aus Deutschland gekommen ist, um dort mitzuhelfen. Und auch für Voices for Africa war das natürlich eine neue Herausforderung, aber für mich selbst natürlich auch. Und dementsprechend musste man sich Themen wählen. Und genau, dementsprechend habe ich geguckt, was kann ich denn eigentlich? Dadurch, dass ich aus der Jugendarbeit komme, war es dementsprechend ein Anliegen von mir, den Boys Club voranzubringen. Der Boys Club ist eine Institution, wo sich die Jungen aus dem Dorf zusammensetzen können, um ihre Interessen zu vertreten, ne? Zum Ausholen dafür vielleicht auch noch, dass vorher schon ein Girls Club sich etabliert hatte.
Ich wollte gerade fragen.
Genau, also das war jetzt nicht um die Jungen, die sowieso schon gerade in Eswatini eine hervorstehende Position haben, nochmal stärker zu machen, sondern einfach, dass es schon einen Girls Club gab. Wir haben gesehen, dass dieser Girls Club auch wunderbare Arbeit leistet und fanden es alle schade, dass es aber eine solche Institution nicht für Jungen eben auch gibt. Und deswegen hatte ich gedacht, das wäre doch vielleicht eine von den vielen Aufgaben, die es zu erledigen gilt, um da vielleicht so ein Gremium herzustellen, Leute zu kontaktieren, die vielleicht Lust darauf haben.
Was haben Sie dann mit denen gemacht? Fußball spielen? Ganz simpel?
Tatsächlich auch. Also erstmal habe ich mir Leute gesucht, 3 Stück, Kwanele, Tandi und Lisi, die sich dazu bereit erklärt haben, da vielleicht auch so ein bisschen die Organisation für zu übernehmen und zu schauen, wie kriegt man Leute zusammen. Und Fußball war tatsächlich der erste Anlaufpunkt, um so ein bisschen publik zu machen, auch dass es diesen Boys Club jetzt gibt. Wir haben dann ein Turnier veranstaltet, wo natürlich sehr viele von auch begeistert waren, weil es sowas tatsächlich nicht so häufig gibt. Und so konnten wir erstmal publik machen, dass es diesen Boys Club gibt. Darüber hinaus haben wir aber auch ganz viele andere Sachen gemacht, wie zum Beispiel
auch Nachhilfe oder sowas?
Das jetzt eher weniger. Wir haben dann eher geguckt, die zweite Küche, die da relativ frisch noch war, die war zum Beispiel noch nicht gestrichen. Da haben wir dann viele helfende Hände gebraucht, um dann praktisch die zweite Küche auch zu einem schönen Ort zu machen, dass die Kinder, die dorthin kommen, sich auch wohlfühlen. Da war so eine Aktion beispielsweise notwendig. Es gibt ja auch immer mal wieder Bauvorhaben, die in dem Dorf vollzogen werden. Und dafür ist der Boys Club auch immer vorhanden. Auf der anderen Seite gibt es aber auch...
Das heißt, Sie haben Energie gebündelt eigentlich, kann man so sagen.
Ja, letztendlich schon. Also es geht eigentlich darum, so ein bisschen noch mehr Netzwerke zu schaffen. Dadurch, dass das Dorf so weit auseinander geht, ist es teilweise gar nicht so einfach, dass die einzelnen Kids sich untereinander treffen. Und so ist es eigentlich eine ganz gute Form, um die Leute zusammenzubringen.
Wie groß war der Kulturschock für Sie?
Das hat sich eigentlich in Grenzen gehalten. Ich kannte die Gegebenheiten ja schon. Aber ich habe mir schon auch relativ schnell die Frage gestellt, was mache ich hier eigentlich? Ne? Also ich habe mir anfangs, als ich hingekommen bin, auch als Aufgabe beispielsweise gestellt, AIDS-Prävention an Schulen zu machen. Und bin angekommen und habe mir gedacht, was ist das eigentlich für eine dumme Idee? Ich habe weder didaktische Fähigkeiten noch irgendwie Ahnung, wie man AIDS-Prävention macht. Wie komme ich denn eigentlich auf die Idee, dass ich die Kompetenz dazu hätte, eine AIDS-Prävention durchzuführen? Und bin dann, sage ich mal, relativ schnell auf die Schnauze geflogen. Und es war aber auch sehr hilfreich für mich, um meine eigene Rolle zu hinterfragen, wie ich vielleicht auch Abhängigkeitsstrukturen transportiere. Und mit der Reflexion dann und Gesprächen mit allen Beteiligten in Eswatini, dann denke ich, doch zu einer ganz guten Position gekommen bin, die ertragbar war.
Frau Lennart, Sie haben ja auch lange im benachbarten Südafrika gelebt. AIDS ist nach wie vor ein großes Problem. Ich glaube, in Eswatini ist es, glaube ich, sogar mit die höchste
Infektionsquote. Ja, es ist die höchste.
Mhm. Ja. Wie kommt das?
Weltweit höchste Infektionsrate, immer noch 28%. Und das war ja 40. Und bei Gebärenden, wo man es am besten untersuchen konnte, war das, als wir anfingen dort, bei 50%. Kann man sich das vorstellen? Jede zweite Frau war HIV-positiv. Ja, also das Swaziland hieß es ja früher, hat ja eigentlich nicht viel Arbeitsstellen. Und so sind die Männer alle nach Südafrika in die Bergwerke gegangen zum Arbeiten, wie viele Außenländer auch. Und dort blieben sie oft das ganze Jahr und kamen nur Weihnachten zurück, vielleicht einmal mehr noch im Jahr, hatten dort ihre anderen Frauen oder auch Prostituierte und haben sich dort angesteckt. Das ging in den Bergwerken ja rum wie nix, auch in Südafrika, die ganzen Bergarbeiter, das ist ja ein sehr großes Problem. Mhm. Und dann kamen sie zurück und in Swaziland haben sie es an ihre Frau oder Frauen weitergegeben. Also es gibt ja auch, da ist es ja noch erlaubt, mehrere Frauen zu haben, sodass die Infektionsrate bei Frauen höher ist als bei Männern, das muss man sich auch mal vorstellen. Heute ist sie 28%. Heute gibt es auch die Medikamente, aber es ist ja, als wir da anfingen, da gab es die Medikamente halt noch nicht und dann dauerte es auch lang, bis die umsonst waren. Jetzt kann man die umsonst kriegen, Gott sei Dank. Und sie werden auch genommen, aber trotzdem sterben immer noch Menschen.
Also auch so eine Problemlage, deren man sich hier zulande vielleicht gar nicht so bewusst ist, die irgendwie dann immer mal wieder so unter dem Nachrichtenradar oder dem Inforadar mal durchrutschte. Nochmal Frage an Sie, Herr Sichau. Was haben Sie denn da jetzt so mitgenommen, vielleicht auch für Ihre weitere Arbeit? Sie machen ja soziale Arbeit jetzt als ein Studienfach.
Ja, also das war tatsächlich schon auch ein Auslöser, das Praktikum vor Ort, um dann vielleicht doch die Entscheidung zu treffen, eher in den sozialen Bereich mit Arbeiten wieder zu gehen. Einfach, weil ich dann schon auch gemerkt habe, dass so der Kontakt mit Menschen dann tatsächlich mir doch eher liegt als jetzt ein wissenschaftliches Studium. Und dementsprechend hat mir das sehr viel weitergebracht. Also ich denke, so ein Praktikum kann ich nur empfehlen, wenn man sich selbst auch hinterfragt. Und ich denke, das wird auch Studium der sozialen Arbeit, wie ich es jetzt gerade mache, immer wieder hinterfragt, welche Rolle man selbst spielt in dem ganzen Konglomerat. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger
Faktor. Also auch als Europäer in Afrika zum Beispiel.
Absolut, absolut. Also ich denke, das ist auch eine Herausforderung, die für uns als Verein in der Zukunft noch anstehen wird, weil Postkolonialismus, das ist ja nicht einfach, wenn man sagt, man will nicht kolonialistisch sein. Das sind ja tiefergehende Strukturen, die man natürlich auch selbst mitbedient. Und ich denke, das ist auch eine Herausforderung für uns als Verein, sich diesem Thema noch mehr zu widmen und ja, so vielleicht auch dem Dilemma der internationalen Zusammenarbeit, das immer solchen Strukturen auch unterliegt, weiter zu entgehen bzw. weiter zu hinterfragen.
Wir sprechen gleich noch ein bisschen, geben noch einen Ausblick. Jetzt haben wir aber noch mal Musik von Ihrem Chor, ein Klassiker, den man wahrscheinlich unter anderem Titel kennt, und zwar The Lion. The Lion Sleeps Tonight, ein südafrikanischer Klassiker, ursprünglich geschrieben von Solomon Linda und in vielen, vielen Versionen bis heute verbreitet. Das war jetzt gerade eine vom Heidelberger Chor Imbongi. Und von diesem Chor bzw. auch vom dazugehörigen Verein Voices for Africa sind heute zu Gast Annette Lennartz und Jan Sichau hier in SWR 2 Tandem. Voices for Africa unterstützt, darüber haben wir jetzt schon ausführlich gesprochen, seit einigen Jahren ein Hilfsprojekt für AIDS-Waisen in einem kleinen Dorf in Eswatini. Und das ist erstmal verwirrend. Das hieß nämlich von 1968 bis ungefähr 2018 eigentlich Swasiland nach der Unabhängigkeit von Großbritannien, weil der König, es ist eine Monarchie, das so wollte. Frau Lennartz, wieso kann der das einfach so bestimmen?
Nun ja, Swasiland ist, glaube ich, somit auf jeden Fall in Afrika die letzte absolute Monarchie, die es gibt. Der König kann alles bestimmen. Und wenn man irgendein Problem hat und da sind irgendwelche königlichen Verwandten noch involviert, wir hatten solche Probleme und wollen dann versuchen, mit irgendeinem Rechtsanwalt vorzugehen, braucht man das gar nicht tun. Das haben wir auch teuer bezahlen müssen. Die schweigen dann einfach, da wird nichts mehr gesagt, betrifft die königliche Familie und da kann man dann gar nichts machen. Solche Dinge passieren dann leider.
Obwohl es ein Parlament gibt.
Oh, es gibt ein Parlament, aber ja, Scheinparlament sozusagen. Mhm. Und die Hälfte wird eh vorgeschlagen von königlichen Strukturen und die andere Hälfte, ja. Also es ist, man kann nur sagen, der König hat ziemlich alles zu bestimmen. Er hat ja auch 15 Frauen und er kriegt immer, ja, das ganze Geld, was reinkommt in dieses Land, wird erstmal für ihn ausgegeben. Er hat jetzt wieder Schlagzeilen gemacht mit den vielen Autos, die er sich für sich und seine Frauen gekauft hat. Dann hat er sich ein Riesenflugzeug gekauft. Dafür müsste ein extra Flugplatz gebaut werden, weil das Flugzeug so groß war. Also dieser König ist wirklich ein Problem. Ich habe immer gesagt, oh, ein Projekt in Swasiland würde ich gar nicht machen wollen, weil das so schwierig ist. Da ist Südafrika wesentlich leichter, weil es sind demokratische Strukturen. Aber gut, jetzt haben wir das.
Aber das
ist doch durchgehalten.
Aber ist es nicht auch manchmal ganz schön frustrierend, sich mit solchen Verhältnissen zu beschäftigen? Armes Land, reiches Königshaus?
Ganz schlimm, ganz schlimm. Also das ist schon, weil der Kontrast halt so wahnsinnig dicht aufeinander ist in diesem kleinen Land. Und da gibt es extra Autobahnen, die sie jetzt zu einem seiner vielen Paläste gebaut haben. Und es ist schlimm, es ist wirklich, man kann wirklich sagen, schrecklich. Aber ja, also die Menschen wehren sich auch zunehmend. Es gibt immer mehr Demonstrationen, besonders von Lehrern und Beamten, weil die so schlecht bezahlt werden.
Aber es gibt auch immer wieder Oppositionspolitiker, die in Polizeigewahrsam sterben unter sogenannten ungeklärten Umständen, obwohl es eigentlich wahrscheinlich völlig klare Umstände sind.
Ja, besonders Gewerkschafter waren in letzter Zeit betroffen. Also das war schon heftig.
Also die Repression, die ist tatsächlich schon ziemlich groß. Mir ist es besonders aufgefallen, als ich ein Jahr nach meinem Praktikum 2018 nochmal nach Swasiland gefahren bin und mit einem Kumpel von mir dann ins anliegende Mosambik gefahren bin. Und sonst war der Tenor eigentlich immer ein sehr unterwürfiger Status gegenüber dem König, immer positiv darüber berichtet. Und erst als wir die Grenze passiert haben und uns in einem anderen Land befunden haben, kamen erste kritische Worte gegenüber dem König. Also die Angst, auch innerhalb von Swasiland irgendwie, dass das noch jemand mitbekommt, dass man sich schlecht gegenüber dem König geäußert hätte, ist enorm groß.
Meine Gäste heute waren Annette Lennartz und Jan Sichau vom Heidelberger Chor und Förderprojekt Imbongi Voices for Africa. Alles Gute weiterhin, sowohl für die Chorproben als auch für Ihre Förderarbeit. Herzlichen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten.
Vielen Dank Ihnen, Herr Elsässer.
Dankeschön.
Die Redaktion der Sendung hatte Elinor Krogmann. Die Musik haben unsere Gäste mitgebracht und mein Kollege Tristan Reiling mit ausgesucht. Und am Mikrofon verabschiedet sich Fabian Elsässer.